Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, dass es Zufälle gibt. Ich erlebe das. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, naja, man kann Zufall, wenn man so will, auch als Leiten Gottes erleben. Und dass ich jetzt hier stehe und das, was ich sage, beruht auf ein paar Zufällen. Und deshalb möchte ich, bevor ich in den eigentlichen Predigttext einsteige, euch kurz mitnehmen, wie kam es eigentlich dazu, dass ich jetzt hier stehe und das sage, was ich sage. Ihr kennt es vielleicht, man liest so in der Bibel mal mehr, mal weniger und dann passiert es, dass ein Text anspricht oder man sich angesprochen fühlt. Mit diesen Versen, um die es heute geht, in Matthäus 16 war das so, da hat mich was angesprochen. Und das, was mich angesprochen hat, hat mich eigentlich geärgert. Denn was da steht, das werdet ihr ja gleich hören, das kann schon ein Ärgernis sein. Das ist nicht so, wo man sagt, ja, endlich. Oh nein, bitte nicht. Das Dritte ist, ich hatte in der Zeit, das war so, also diese Predigt habe ich jetzt nicht für heute gemacht, die ist schon ein bisschen älter. Das war so um 2019, als mich dieser Text so gepackt hat. Und das war eine Phase, wo ich in einigen Gesprächen war, Seelsorgegesprächen, weil also bei Frauen, da beginnt die Weisheit, glaube ich, mit 40. Bei mir begann sie so Ende 50, dass man anfing zu fragen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und das hat auch was mit diesem Text zu tun. Und dann war noch ein Zufall, die Bibel, die ich da gelesen habe, die fasst diese Verse 21 bis 26 in Matthäus 16 zu einem Absatz zusammen. Ich habe dann jetzt in Vorbereitung zu heute nochmal die anderen Bibeln rausgenommen, die wir haben, und ich war erstaunt, das war bei 15 habe ich aufgehört, die haben sie im Laufe der Jahre angesammelt von allen möglichen Orten und Zeiten und Übersetzungen. Und in diesen 15 Bibeln waren in zwei diese Abschnitte zusammen und in den 13 anderen waren das zwei Abschnitte mit Überschriften. Und da muss man ja wissen, dass die ursprünglichen Schriften, da gab es keine Verse und keine Überschriften, die haben das so durchgeschrieben. Zum Glück wurden sie übersetzt, weil ich glaube, keiner von uns kann Hebräisch oder Griechisch, das waren vermutlich die ursprünglichen Aufzeichnungen, wir könnten es gar nicht lesen. Und natürlich ist es eine Hilfe, das zu strukturieren. Und wenn wir in Bibelkreisen oder sonst wo sind und ich sage Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 15, dann schlagt ihr nach und findet das irgendwann. Wenn das nichts hätte, würden wir lange blättern. Nachteil ist aber, diese Überschriften implizieren einen Inhalt und sagt, jetzt kommt was Neues. Und ich glaube, und davon gehe ich gleich darauf ein, dass diese Verse zusammengehören. Nur in den ersten dreien redet Jesus von sich und in den nächsten dreien von uns. Und noch ein Zufall gewollt. Matthäus 16, Vers 21 beginnt bei Matthäus, in den anderen Markus oder Lukas ist es ähnlich, beginnt die Passionszeit. Und Passionszeit beginnt heute. Und dass ich heute predige über diesen Text, war gar nicht geplant. Das kam erst vor zwei Wochen zufällig. Das ist mir heute Morgen, als ich mit der Kirsten unterhalten habe, erst aufgefallen. Stimmt, das stand doch, heute ist doch Passionszeit. Das ist der Beginn der Passionszeit im Matthäusevangelium. Soweit der Vorrede. Ich lese mal die ersten drei Verse aus Matthäus 16, 21 bis 23. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dieses wird dir nicht widerfahren. Er aber, also Jesus, wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Als Jesus sagt, ich muss leiden, ich werde sterben, ich werde auferweckt werden, war das das erste Mal, dass seine Jünger das in dieser Art gehört hatten. Das erste Mal für uns, da liest du drüber, sagt, ja, kenne ich ja schon. Die kannten das nicht. Und ich stelle mir vor, dass da erstmal Schweigen war. Sagt, haben wir das richtig gehört? Er wird sterben. Wir sind doch gerade auf dem Weg. Gottes Reich wird doch neu und es kommt und da sind wir dabei und jetzt, das kann doch nicht sein. Und dann heißt es, und Petrus nahm ihn zu sich. Da kann man sich darunter vorstellen, dass er sagt, Jesus, wir müssen mal reden. Und er stellt sich abseits und gibt seinem Entsetzen Worte, vielleicht nochmal nachfragen, dass ich muss mich verhört haben, das kannst du nicht so ernst gemeint haben. Und da sagt er, Gott behüte dich. Jesus, du irrst dich. Das kann Gott, das kann Jahweh nicht so meinen. Das wird er verhindern. Und mit der Antwort oder der Reaktion, die dann kommt, hätte Petrus nie und nimmer gerechnet. Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Ich glaube, dass auch Jesus geschockt war. Er wusste oder ahnte um seinen Weg, um das, was der Vater mit ihm vorhatte, was seine Bestimmung war. Und jetzt kommt aus dem innersten Kreis, aus dem Mann, der eigentlich so der Sprecher der Zwölfen war, auf den er später seine Kirche baut, der sagt, das kann Gott nicht wollen. Und die Reaktion ist, so steht es in dem Kommentar, ähnlich wie in dieser Geschichte, wo Jesus in der Wüste ist und am Ende versucht wird und er nach der dritten Versuchung den Satan von sich weist. Heftigst. Und genauso heftig reagiert Jesus auf das Ansinnen von Petrus. Ich denke, die Stimmung war im Eimer. Jesus war erschüttert über dieses Ansinnen von Petrus. Und Petrus, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber ihm wird es nicht gut gegangen sein. Und Jesus sagt dem Petrus ganz klar, du willst nicht, was Gott will. Du willst das, was du willst. Und das kennen wir auch. Also ich kenne das gut. Ich weiß, dass ich mir sehr wichtig bin und auch wenn ich möchte, dass Gott an erster Stelle steht, die Realität ist dann oft dann doch eine andere. In diesen Versen stecken vier Begrifflichkeiten, von der ich denke, dass sie in anderer Form wieder auftauchen. Der erste ist Leiden. Der zweite ist getötet. Der dritte ist auferweckt. Und der vierte, ja, da heißt es hier, ja, du willst nicht, was Gottes ist. Ich übersetze das mal, Gottes Willen tun. Und ich mache jetzt hier mal so Zeichen hin entspricht Zeichen, weil in den nächsten Versen wird genau das aus meiner Sicht in anderen Worten wieder auftauchen. Und ich habe ja vorhin gesagt, die ersten drei Verse spricht Jesus von sich und jetzt geht es um uns. Vers 24. Dann sprach Jesus im Anschluss. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das sofort war. Sondern das wird ein paar Minuten, Stunden, was auch immer gedauert haben. Weil die Bibel ist da sehr komprimiert. Es heißt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das kann eigentlich nur ein Ärgernis sein. Wenn da jemand sagt, na endlich. Wir sagen, ich glaube dir nicht oder du verstehst nicht, was da steht. Oder du verstehst es doch schon. Wenn jemand mir nachfolgen will. Wenn das jemand nicht will, brauche ich ja nicht mehr zuhören. Das gilt nur für die, die sagen, ja, Jesus, das, was du willst, das möchte ich auch in meinem Leben umsetzen. Wenn du das willst, dann verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Und dieses Verleugnen, das ist ein in unserem Sprachgebrauch ein negativer Begriff. Wer sich verleugnen lässt, zum Beispiel, wenn jemand an der Tür klingelt und sagt, geh du mal hin und sag, ich bin nicht da. Ich lüge. Das verbinden wir mit Verleugnen. Hier in dem Text darf man das aber nicht so lesen, sondern eher sich selber verleugnen bedeutet so viel wie zurücktreten. Sich nicht an erste Stelle setzen, aber auch einen Teil seiner Persönlichkeit aufgeben. Sich selbst verleugnen, also nicht verleugnen lassen, sondern sich selbst verleugnen, das ist schon heftig. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist eine Last und das mache ich nicht einfach so. Das tut weh. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Leiden und sein Kreuz auf sich nehmen, ich mache das einfach mal so ein Kreuzzeichen, weil ich weniger Platz habe, ich denke, da passt was zusammen. Und Jesus lässt das ja nicht einfach stehen und sagt, naja, du kannst jetzt drüber nachdenken, was das bedeuten soll, sondern er weiß, dass das Arbeit ist und dann darf man sich fragen, was habe ich davon? Wenn ich das tue, was bringt mir das? Und Jesus bringt die Begründung, was das bringt, in Vers 25. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also wer getötet, der verliert sein Leben. Und Auferweckung würde ich sagen, das passt zu Leben gewinnen. Und wenn es heißt, um meinetwillen und vorher im Vers sagt ja, wer mir nachfolgen will, ich würde sagen, Nachfolge ist nichts anderes wie Gottes Willen tun. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese ersten drei Verse zwingend dazugehören. Wenn ich die weglasse, lasse ich einen Teil davon weg, weil Jesus sagt, das bin ich, aber bei euch ist es ähnlich. Nicht genauso, aber ähnlich. Wer sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wenn da Leben steht in unserer Übersetzung, dann stand da ursprünglich Psyche. Und Psyche bedeutet Leib, Geist und Seele. Wir machen diese Dreiteilung oder kennen diese Dreiteilung Leib, Seele, Geist. An der Stelle ist Geist und Seele zusammen und das teilt sich auf in Fühlen und Denken. Und da möchte ich ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wenn ich mir das mal so vorstelle, das ist Geist und Seele, dann behaupte ich mal, dass dieser rot schraffierte Teil die Seele ist und der blau schraffierte das Denken oder der Geist. Behaupte ich, das ist mein, so würde ich es einteilen. Als ich ein junger Mensch war, dachte ich, ja, ich bin sehr rational und überlege, wenn ich entscheide, habe ich rationale Gründe und deswegen steuert mein Denken mein Fühlen. Das habe ich vorhin gesagt, mit 50 fängt man an zu reflektieren. Heute würde ich sagen, es ist genau andersrum. Mein Fühlen bestimmt mein Denken und mein Denken begründet dann noch, dass ich ja irgendwie das begründen kann, weil ich das brauche und ich sage aus dem Bauch raus. Kennt aber jeder von euch, wir machen manche Sachen aus dem Bauch raus, da interessiert uns das nicht, aber bei großen Entscheidungen braucht man Sicherheit und das kommt dann, meint man, über das Nachdenken drüber, aber der Bauch hat eigentlich schon die Entscheidung getroffen. Und das hat was mit Leben finden oder Leben verlieren zu tun. Und deshalb auch diese Überschrift. Achtung, Lebensgefahr. Jesus sagt, du kannst dein Leben gewinnen oder du kannst es verlieren. Und es liegt an dir, wie du damit umgehst. Aber was gewinne ich denn da? Was bedeutet denn das? Unter Leben verlieren. Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich auch erst entdeckt habe vor halt ein paar Jahren oder mir bewusst geworden ist, in diesem Bereich meiner Seele, meines Fühlens, da gibt es einen Haufen solcher kleiner und größerer dunklen Flecken, Verletzungen, Sachen, die über mir ausgesprochen wurden und ich glaube das jetzt, jeder von euch kennt das, bin ich mir sicher. Schwierig ist das zu benennen. Und genau das passiert ja in der sogenannten Seelsorge, wo ich sage, ich guck mal genauer hin. Und da bleiben wir aber nicht stehen. Als Christen müssen wir da nicht stehen bleiben. Auch jemand, der nicht gläubig ist, das hat damit gar nichts zu tun. Da kann jeder hinschauen. Das Schöne ist, und das habe ich selber erlebt, dass sowohl in diesem Bereich als auch in jenem Bereich in mein Denken und mein Fühlen Jesus hineinwirken kann und das auch tut, wenn ich das will und zulasse. Und das, denke ich, ist der Schlüssel, Leben zu gewinnen oder Leben zu verlieren. Jesus hat die Macht und ich habe das erlebt, er kann diese dunklen Flecken auflösen. Die sind dann weg. Die gibt es nicht mehr, die belasten einen nicht mehr. Und das ist Leben gewinnen. Und Jesus endet diesen Abschnitt mit einer Begründung. Warum ist das denn so? Und sagt, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüße? Oder andere Übersetzungen sagen, Schaden nimmt an seiner Seele. Den Schaden hat jeder von uns. Und Jesus sagt, wenn das heil ist, dann hast du ein Leben, das viel, viel, viel wertvoller ist, wie alles, was du sonst besitzen könntest. Ansehen, Wohlergehen, Gesundheit, sich gut fühlen, Sicherheit haben, also materielle Sicherheit haben. Alles das ist nichts dagegen, was du hier gewinnen kannst oder was dich runterzieht. Wir sind in der Passionszeit und ich selber merke, ich bin in einer verstärkten Passionszeit, weil das, was wir gerade erleben, die ganzen Einschränkungen, setzen mir ganz arg zu. Da leide ich drunter. Ich ärgere mich. Der Grund ist, da ist irgendwas bei mir, das das antriggert und sagt, ah, das sind nur äußere Umstände. Ich für mich kann sagen, ich leide da gar nicht drunter. Meine Kinder sind aus dem Haus, sie sind groß, ich habe meine Arbeitsstelle, ich bin nicht arbeitslos, ich habe Geld. Ich kann das ein oder andere nicht machen. Warum tickt mich das so an? Da ist irgendwas in mir, ich weiß es selber noch nicht, warum mir das so geht. Und Jesus sagt, das, was außen ist, muss dein Leben nicht dominieren. Muss es nicht. Aber daran zu gehen, bedeutet Arbeit. Und ich habe erlebt, dass diese Arbeit sich lohnt und ich bin noch lange nicht fertig. Ich weiß auch nicht, ob ich fertig werde, aber ich glaube, dass das so ist, dass Jesus tatsächlich recht hat. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und daran geht, der gewinnt viel, viel mehr als das, was er verliert. Ich bete. Himmlischer Vater, du bist der, der uns geschaffen hat, nach deinem Bild, dir ähnlich. Und deshalb weißt du, wie wir ticken, wie viel unser Geist ausmacht, wie viel unsere Seele ausmacht, wie das Zusammenspiel ist. Und du kennst auch alle diese dunklen Flecken. Und du bist der Einzige, der es schafft, das durch deinen Heiligen Geist wegzunehmen. Und ich danke dir für all die Menschen, die uns dabei behilflich sind, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern Hilfe von außen bekommen können und vor allem Hilfe durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danke ich dir, dass das so ist und dass wir das glauben dürfen. In Jesu Namen. Amen.